Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen, auch von mir. Schön, ist natürlich ganz was anderes, wenn man endlich mal wieder Leute vor sich hat. Wir sind jetzt gewöhnt, in so viereckige Kästen reinzusprechen und so. Und dann ist es ganz anders, wenn man von Menschen spricht. Ist viel schöner. Ich klatsche manchmal, weil meine Hände eingeschlafen sind. Also ich meine, ich nehme es ja nebenbei, es fiel mir da gerade ein, musste ich jetzt mal sagen. Ich möchte heute über Salbung sprechen und das ist ein Begriff, der, wenn du nach Salbung in der Bibel guckst, dann hast du das Problem, findest du ihn nämlich nicht so. Du findest, man salbt jemand oder man hat jemanden gesalbt. Und dann haben die Christen so Salbung draus gemacht. Und ich will ein bisschen was erklären, weil ich den Begriff trotzdem wichtig finde für uns. Es gibt nämlich etwas, da heißt es über Jesus, und zwar ist es die Geschichte, wo Petrus Jesus vorstellt. Jesus ist schon gen Himmel gefahren, ist auferstanden gewesen und Petrus wird gerufen zu einem italienischen oder römischen Hauptmann, der also eine Begegnung mit dem Engel hatte und der Engel hat ihm gesagt, hol mal den Paulus her, den Petrus her, der hat euch was zu sagen und dann geht er hin. Und es ist eine tolle Geschichte, lest ruhig mal durch, Apostelgeschichte 10. Und dann kommt es zu dem, wie Petrus dann Jesus vorstellt. Und dann will ich euch das mal vorlesen. Er schreibt in Apostelgeschichte 10, 37 und 38, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Manche Übersetzung, das ist jetzt Luther-Übersetzung, die Elberfelder schreibt, alle gesund machte, die der Teufel überwältigt hat. Also das ist sogar noch deutlicher, dass Krankheit eine Überwältigung des Teufels ist. Ja? Deswegen sind wir auch so froh über Heilung. Ja? Weil es ist einfach eine Folge des Sündenfalls, es ist eine Folge dessen, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat, dass sein Organismus nicht mehr funktioniert, wie er funktionieren soll. Das ist einfach so ähnlich wie bei Solarzellen, wenn die zu weit weg sind von der Sonne, was passiert? Sie kriegen keine Energie mehr. So ähnlich ist es beim Menschen, wenn er zu weit weg ist von Gott, dann beeinflussen ihn alle anderen Dinge außer Gott. Und deswegen ist es so wichtig, in der Nähe Gottes zu bleiben. Und hier heißt es von Jesus, und mir ist aufgefallen in diesem Bericht, da heißt es, dass der Vater im Himmel Jesus gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Vielleicht euch ist das auch aufgefallen, und Kraft steht da nochmal extra da. Und dann denke ich mir, okay, also ich dachte immer so, Heiliger Geist kommt als Gesamtpaket, ja, da ist doch die Kraft drin. Nein, also ganz bewusst, glaube ich, hat Petrus das gesagt, weil der Heilige Geist ist eben Gott, der mit uns ist. Gott mit uns ist der Heilige Geist. Es ist der, den Jesus gesandt hat, dass er immer jeden Tag bei uns ist. Das heißt noch lange nicht, also da geht es um Beziehung, das ist wirklich wichtig. Wir müssen verstehen, dass Gott möchte, dass wir Beziehung zu ihm haben. Und das geht in dem Moment durch seinen Heiligen Geist. Haben wir Beziehung zum Vater. Durch seinen Heiligen Geist. Die Bibel im Römerbrief, wenn du das ein bisschen genauer dir anschauen willst, schau den Römerbrief an, da heißt es, dass der Heilige Geist in unser Herz getan ist und dass er in uns schreit, Abba, lieber Vater. Und das Abba ist hebräisch und bedeutet so viel wie Papilein. Papilein im Himmel. Ja, also diese Vaterbeziehung basiert auf das, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Das können wir dann erhärten in Johannes 1, Vers 12 und 13, da steht nämlich, alle, die Jesus Christus annahmen als ihren Herrn und Heiland, denen gab Gott das Recht, da steht wirklich Recht, ein Sohn, ein männliches Kind Gottes zu sein. Also Frauen auch. Frauen sind auch männliche Kinder Gottes. Also im Geist gibt es da keinen Unterschied, da gibt es nur, wenn man so will, ein Geschlecht. Nämlich männliche Kinder Gottes, weil männliche Kinder Gottes immer erbberechtigt sind. Also, Frauen und Männer sind erbberechtigt bei Gott. Wenn sie Jesus Christus angenommen haben, dann kommt nämlich der Geist und wird uns wiedergebären. Und weil dieses Neue, was da geboren ist, das ist anders wie das auf dieser Erde. Es ist eine neue Kreatur, sagt die Bibel. Es ist etwas, was noch nie da war und was Himmelsqualität hat. Und das ist in uns. Und deswegen gesalbt mit Heiligen Geist und mit Kraft. Die Kraft ist wichtig, wenn man sich den zweiten, wenn man den 1. Korinther 2, Vers 4 durchliest. Da sagt Paulus nämlich, ich bin nicht mit Worten zu euch gekommen, sondern in der Erweisung der Kraft. Also er hat gesagt, ich habe die Kraft mitgebracht, ich habe den Tiger im Tank, ich bin gekommen mit Power, damit euer Glaube nicht basiert auf Menschenwort, sondern auf Gottes Kraft. Weil die transformatorische Kraft, die Kraft, dass Menschen anders werden, die geschieht nicht durch Überredung. Du kannst auf Leute einquasseln, solange wie du willst, die werden sich nicht ändern dadurch. Merkt man doch. Die werden höchstens noch zickig. Ja, weil dann irgendwann nervt es doch jedem, oder? Man merkt es doch, wenn man die Politik so verfolgt, merkt man doch, irgendwann nervt es jeden. Ja, man kann es auch den Lauterbach-Effekt nennen. Ja, weil irgendwann nervt es jeden. Weil so, egal was der sagt, ob es gut oder schlecht ist, wenn es zu viel wird, wird es zu viel. Und so ist es bei Christen auch. Irgendwann nerven wir Christen alle. Wenn wir nur quatschen. Aber wenn wir ihnen zeigen, dass dieser Gott Kraft hat und dass er die Kranken heilt, die blinden Augen wieder öffnet, die tauben Ohren wieder öffnet und dass Menschen, die lahm sind, wieder gehen, dann fangen die Menschen an zu begreifen, da ist ein Gott, dem es kümmert, wie es mir geht. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich die Kraft Gottes in unserem Leben erweist und dass wir eben nicht mit Worten kommen, sondern auch mit der Erweisung der Kraft. Ich meine, Bill Johnson, der treibt es ein bisschen auf die Spitze, der sagt, was du nicht zeigen kannst, darüber predige nicht. Ja, das ist heftig. Ja, dann die meisten Predigten würden dann ausfallen. Es ist einfach so, dass es darum geht, dass Gottes Geist ist Dynamit. Er hat die Dynamis, ist das Wort, was da steht, für Kraft. Der Geist Gottes bewegt Dinge. Er ist uns in Beziehung zugekehrt. Er lehrt uns, er erzieht uns, er ist bei uns, er tröstet uns. Aber er bringt etwas mit und das ist die Kraft. Er ist nicht eine Kraft, er ist Gott. Aber er hat Kraft. Und wir brauchen diese Kraft, um die Welt zu verändern. Und deswegen steht hier in Apostelgeschichte 10, 37 und 38, dass Jesus Christus, sagt Petrus, dieser Jesus von Nazareth, der war eben nicht nur mit dem Wasser der Umkehr getauft, sondern der ist jetzt hier gekommen und der war gesalbt von Gott mit dem Heiligen Geist. Also hier hört man das Wort gesalbt, also gesalbt, als wenn der Heilige Geist ölförmig ist, ne? Mit Öl salbt man, als wenn man es auf den Kopf von jemandem ausgießen kann. Ja, also gesalbt mit Heiligen Geist und mit Kraft. Und dann geht es weiter. Es gibt eine weitere Geschichte in der Apostelgeschichte, die spielt in der Stadt Ephesus. Die Stadt Ephesus war damals eine Megacity. Also vergleichbar mit New York oder mit Paris oder mit Tokio oder mit Peking oder so einer Stadt war das. Ephesus war eine der Megacities im Mittelmeerraum, hatte damals schon knapp 1 Million Einwohner, wenn nicht drüber, und sie bauten 2-, 3-, 4-stöckig. Also die hatten, wenn du da durch die Gasse gegangen bist, das sah so ähnlich aus wie heute. Die hatten Kanalisation, die hatten fließend Wasser, weil die Römer waren fit. Es gab 3 Kanäle. Frischwasser, Brauchwasser und Abwasser. Ja, wenn ihr denkt, wir wären weit, na dann guckt mal zurück. Ja? 1967 haben wir erst gelernt, so groß, so stark freitragende Brücken zu bauen, wie es die Römer schon vor 2000 Jahren gebaut haben. Nur mal so am Rande, weil wir, unsere Gesellschaft fühlt sich ja immer so als die Krönung der Schöpfung, da muss ich immer die Luft rauslassen an der Stelle, sind wir nicht. Da gab es schon ganz andere, die waren clever. Also von daher, diese Stadt Ephesus, ihr seht im Hintergrund ein paar Bilder, da ist noch die Reste von der Bibliothek, zumindest schon mal zweistöckig. Ja? Und wir sehen diese Schule des Tyrannus. Denn das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Es geschah aber, dass als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Das scheint einem so lapidar, aber da gab es eine Taufe mit Umkehr und mit Glauben an Gott, und das hatten die drauf. Aber es reicht nicht, dass du dich einfach nur mit Wasser taufen lässt. Das reicht überhaupt nicht. Du brauchst auch die Taufe im Heiligen Geist. Du brauchst auch dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und ich erkläre auch warum. Weil dir sonst nämlich die Kraft fehlt. Das lässt sich durch das ganze Bibel nachvollziehen. Es gibt ein Christentum, vor allen Dingen auch in Deutschland, das ist damit täglich beschäftigt, Gott irgendwie zu gefallen. Ist damit täglich beschäftigt, in Kirchen zu laufen, Halleluja zu singen und gute Taten zu tun. Und ich sage euch heute die Wahrheit, das reicht nicht. Das ist, kann man jede Religion nachmachen. Das ist die bittere Wahrheit. Und Religion ist gerade auf dem absteigenden Ast. Besonders die christliche. Weil die Leute enttäuscht sind von dem, was die Kirche versprochen hat und nicht gehalten hat. Und das liegt daran, dass ihr die Kraft fehlt. Das liegt nicht daran, dass sie einen schlechten Willen haben. Es liegt daran, dass ihnen die Kraft fehlt. Denn wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht nicht darum, nur gerettet zu werden. Es geht nicht darum, Gott nur zu gefallen. Es geht darum, das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Es geht darum, den Werke des Teufels zu zerstören und ihn hinauszuwerfen aus dem Leben von Menschen. Und das kannst du nicht ohne Kraft. Das klappt nicht mit Worten. Wir haben hier im Raum Leute, die haben in ihrer Ehe das absolute Waterloo erlebt. Ihr wisst ja, eine Schlacht, die verloren geht. Keine Chance. Und sie haben erlebt, wie Gott kommt und ihre Ehe neu saniert und aufbaut. Und das geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben hier Menschen, die haben Krankheiten gehabt und sie sind geheilt worden. Es geht nur mit dem Heiligen Geist. Wir haben so viele Dinge gesehen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass Menschen, die jahrelang nicht laufen konnten, nach einem Gebet aufgestanden sind und sind gerannt. Das macht der Heilige Geist. Und der Geist Gottes ist derjenige, der uns hineinführt in diese Ära der Kraft. Weil ohne diese Kraft können wir wirklich nichts tun. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt: Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft. Aber sind wir mal langsamer. Fangen wir mal an mit der Historie der Salbung. Salbung, die auf Menschen kam. Da gibt es ein paar prominente Beispiele, es gibt viele, aber ein paar habe ich rausgegriffen. Da ist zum Beispiel der König Saul. Der König Saul, da ging der Samuel hin, und Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salbe über sein Volk Israel. Und Saul kommt ja in der Bibel nicht gut weg, weil er sich irgendwann echt, warum kommt er nicht gut weg? Weil er ungehorsam war. Weil er Gott nicht gehört hat. Er hatte eben keine Beziehung zu Gott. Das gipfelt in dem Satz, wo nachher der Samuel zu ihm kommt und er sagt zu ihm wörtlich: Bete für mich zu deinem Gott, als wenn dieser Gott nicht sein Gott wäre. Das ist erschreckend für Leute, die Salbung Gottes erlebt haben. Und der Mann, das wissen auch viele, das ist uns nicht aufgefallen, aber Saul regierte 40 Jahre. Das heißt also, die Salbung für König, die hat er voll ausgeschöpft. 40 Jahre lang. Weil Gott nicht wegnimmt, was er schenkt. Aber er hat nicht entsprechend gelebt. Da kam dann ganz bald nach der König David. Und dann heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David. Das hören wir noch nicht für Saul, aber für David hören wir das. Der Geist des Herrn geriet über David. Und David war jemand, der tatsächlich eine Beziehung zum Vater im Himmel entwickelt durch den Heiligen Geist im Alten Testament. Und er war gesalbt, König zu sein. Wie lange war er König? 40 Jahre. 40 ist eine Vollzahl. Er war 40 Jahre, weil Gott Salbung nicht wegnimmt. Und von David lernt man was Besonderes. Dazu kommen wir nachher noch. Weil wie er Salbung verstand, der hatte damals ein gutes Verständnis von Salbung. Das zeigt er in einer späteren Geschichte. Und dann ging es um die Jünger. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das heißt, die Jünger waren 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs. Die haben alles gelernt, die haben das gesehen, was Jesus getan hat. Sie haben es auch schon mal ausprobiert, getestet, schon mal drauf rumgebissen auf das Stück Brot. Ne? So schmeckt das. Gut, und jetzt sagt Jesus, okay, ihr könnt noch nicht in die Welt gehen. Ihr müsst jetzt noch hier bleiben. Und ich meine, ich kenne das ja, wenn Leute ausgebildet sind, dann schauen sie ganz arg mit den Füßen und denken, ach, lieber Gott, wann wirst du mich an die Frage? Und zwar an dem Tag, wo du die Salbung kriegst für deinen Auftrag. Und nicht vorher. Und die Jünger waren dann sehr lange zusammen, waren dann 50 Tage zusammen. Und dann kam der Heilige Geist auf die 120 ersten, also auf die erste Gemeinde mit 120 Leuten. Und da heißt es, der Geist Gottes kam auf jeden wie eine Flamme. Man konnte es offensichtlich sehen. Und danach hatten die plötzlich Kraft. Und das sieht man als erstes an Petrus. Petrus, der immer Angst hatte, dass man ihm was tut, dafür, dass man Jesus Nachfolger ist, der steht dann inmitten von einer Menge von Juden plötzlich auf und fängt an, eine sensationelle Predigt, die er in Kraft hält. Er hat so viel Power dahinter, dass sich auf einen Schlag 3000 Leute bekehren. Das nenne ich mal Kraft. Wenn du so predigen kannst, bitte melden. Ja, dann kommen wir gleich, gehen wir gleich da drüben auf den Platz, ganz gleich loslegen, weil das ist richtig gut. Und in Ephesus, wenn man das mal zurückschaut, da muss man ja eigentlich vorschauen, wenn man jetzt an Pentekost ist, aber in Ephesus müssen wir sehen, was passierte. Diese 12 Männer bekamen den Heiligen Geist und war es ja nicht zu Ende. Sondern von da an wurde diese Gemeinde gebaut auf eine so erstaunliche Weise. Die Bibel nennt uns ja nur so Beipunkte. Sie sagt nämlich, dass die Gemeinde, nachdem sie sich dann getrennt hat, nachdem die wuchsen gewaltig und dann haben die Juden da echt Neid empfunden und haben sie rausgeschmissen und dann gingen sie eben in diese Schule des Tyrannus. Und diese Schule des Tyrannus ist viel größer gewesen als diese Halle. Und die fingen an mit jedem Tag Gottesdienst, zwei Jahre lang, jeden Tag Gottesdienst. Da war das Worship-Team gefragt, meine Zeit. Ja? 2 Jahre lang. Und nach 2 Jahren, sagt die Bibel, hatte ganz Kleinasien das Evangelium gehört. Das ist Erweckung. Und die haben so viele Zauberbücher zusammengetragen, dass es 50.000 Tageslöhne waren an Wert, was sie da verbrannt haben. Das zeigt uns, dass diese Gemeinde vermutlich um die 20.000, 25.000 Leute groß war. Das gleiche passierte in Jerusalem. Da wuchs die Gemeinde gewaltig, nachdem sie 5.000 Männer beisammen hatte. Da heißt es, jetzt waren es 5.000 Männer, dann sind immer nicht die Frauen gezählt und immer nicht die Kinder gezählt. Das heißt, sie waren bei 15.000 bis 20.000 Menschen. Und dann sagt Lukas, und dann wuchs sie gewaltig. Also was bei 20.000 Menschen gewaltiges Wachstum bedeutet, ist mir nicht so ganz klar. Von daher, von wegen kleine Gemeinden, wir waren alle nur im Hauskreis und haben alle am Daumen gelutscht, ist einfach nicht biblisch. Sorry. Da, wo der Heilige Geist reinschlägt, wo die Kraft Gottes ist, da wächst was. Das ist wie beim grünen Ding. Wenn du es gut gedüngt hast, den Boden, wenn du da Samen reintust, weißt du, was passiert? Es wächst. Und wenn du es richtig wässerst, dann wächst viel. Und wenn du es nicht machst, Wüste. Deswegen, jeder Hauskreis, der gut ist, der wächst. Warum? Leute werden angezogen. Menschen werden angezogen vom Heiligen Geist und von der Kraft. Glaubt mir das. Daran, die sind zusammengelaufen, um Jesus zu sehen. Von allen Ecken und Enden heran. Warum? Weil er nicht nur die Sprüche abgezogen hat wie die Pharisäer, sondern weil er mit Kraft unterwegs war. Und wenn man ihm begegnet ist, gab es Transformation im Leben. Und deswegen kamen sie aus allen Ecken und Enden. Und Gemeinde Jesu Christi muss sich heutzutage wieder bekehren zum Heiligen Geist, bekehren zur Kraft des Heiligen Geistes. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Naja, und dann kam John Wimber, der Vereinsgründer dieses Ladens hier, war er ja nicht wirklich, aber der erste Geschäftsführer. Wie auch immer, kann man dir länger erzählen, wie die Geschichte lief. Am Muttertag 1980 hatte er einen barfüßigen, langhaarigen Freak predigen, weil Gott ihm gesagt hat, predigen. Und dann hat er gepredigt. Das kannst du dir übrigens anhören im Internet. Das ist ein Bild rauskopiert von diesem Video. Da könnt ihr euch das Video angucken. Er erzählt da selber, was da passiert ist. Und er sagt, er hat Angst gehabt vor dem Typ, dass er ihm die Gemeinde versaut. Also so, ja. Und dann kommt der Typ, predigt und dann am Anfang gibt er nur Zeugnis, aber der John total happy. Aber dann sagt er plötzlich, komm Heiliger Geist. Und dann macht es plötzlich Wurm. Und Leute fangen an zu hüpfen, zu springen, andere fallen um und so weiter. Und John ist total sauer. Er beschwert sich bei Gott und hat gesagt, der versaut meine Gemeinde. Und dann kriegt er als Antwort zuerst, ich dachte, das wäre meine Gemeinde. Das war dann schon mal der erste Einsteiger. Und dann hat John die ganze Nacht die Bibel durchgeblättert, ob es irgendwas mit Heiligen Geist kommen gibt, ja. Und dann hat er nichts gefunden. Er hat zwar gefunden, dass so ein paar Leute da wirklich berührt wurden und umfielen, aber er hat nichts mit Wurm gefunden. Und dann hat er sich erinnert an das Tagebuch von John Wesley und hat gemerkt, ach, naja, da gab's schon was. Und hat so die Erweckungsgeschichten mal durch. Die ganze Nacht hat er sich damit beschäftigt, weil es ihm keine Ruhe gelassen hat. Und morgens hat er völlig verzweifelt gebetet und hat zu Gott gesagt, Herr, ich brauche eine Bestätigung, ob das von dir ist, diese Wurm. Ja? Und dann ruft jemand an, der selten bei ihm eigentlich anruft, und er spricht mit ihm. Und der Typ war bei den Anfängen der Jesus People Bewegung. Und er sagt, ja, das kenne ich, dieses Heiliger Geist kommt, boom. Das war bei uns damals auch so. Da war die Jesus People Bewegung schon 20 Jahre alt. Und jetzt möchte ich euch erzählen, was passiert. Nämlich nachdem dieses Ausgegossensein in die Vineyard-Bewegung passiert, in den nächsten 4 Monaten, die Gemeinde waren so vielleicht 300 Leute, in den nächsten 4 Monaten bekehrten sich 700 Menschen. Das ist Heiliger Geist, wumm. Aber nicht genug. Wenn ich heute nachgucke, vermutlich würden wir heute davon sprechen, wenn wir heute unter dem einen Strich ziehen würden, was durch das Ausgießen damals am Mother Day 1980 passiert ist. Daraus, aus diesem Ausgießen, da kam Toronto, da kam IHOP, da kam Alpha Kurs, all diese Dinge sind unmittelbar auf John Wimber und seinen Dienst zurückzuführen und noch mehr. Das heißt also, es gibt heute Millionen von Christen auf dieser Erde, die 1980 bei dem Wurm schon im Gepäck waren. Millionen von Christen. Nur, dass ihr das hört, wenn der Geist Gottes kommt mit seiner Kraft, macht es warm. Das Wichtige ist, bei Salbung, der Heilige Geist und die Kraft, Salbung ist eine Beauftragung. Viele Christen verlieren das wieder oder es wird nie richtig groß, weil sie es für ein Selbstbefreiungs-, Selbstbeweihräucherungs-, Selbstgefühlsprogramm nehmen. Ach, der Heilige Geist ist immer so schön. Ich kann dir sagen, manchmal ist der Heilige Geist überhaupt nicht schön. Der ist manchmal richtig schwierig zu handhaben, weil er dich quält und auf, bis du dich endlich mal bewegst. Der piekst dir ein bisschen hinter, bis du dich mal in Bewegung setzt. Ja? Und wenn du den nur so als für dich als Schüttelfaktor oder ich meine, dann kauf dir lieber einen Massagestuhl. Ja? Es geht nicht darum, ob du wackelst, ob du umfällst, ob du Kopf vorher im Boden reinhaust, ist völlig wurscht, völlig unerheblich. Die Frage ist, wenn der Geist Gottes kommt, gibst du ihm Raum, dass der Auftrag, den Gott dir gegeben hat, auch wirklich gelebt wird. Darum geht's. Es geht nicht um die Manifestation, es geht auch nicht um irgendwas Ähnliches, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes heute noch die Welt erreichen will, und zwar durch dich. Und deswegen ist interessant, wo Jesus seine Jünger angehaucht hat und hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, hat er kurz vorher gesprochen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Unmittelbar bevor er sie anpustet und sie aussendet, sagt er ihnen, der Auftrag ist, da ist eine Erde, die ist voll reif wie ein Kornfeld und es gibt viel zu wenig Leute, die sich die Mühe machen, da rauszugehen. Und deswegen sollen wir Gott bitten, dass er Herzen bereit macht, dass sie Arbeiter werden. Verstehen wir den Zusammenhang zwischen Salbung und Auftrag? Das Dumme ist nämlich, wenn du einen Auftrag und Salbung hast und lebst es nicht, neigst du dazu, depressiv zu werden. Weil nämlich, es ist einfach, wenn du zu viel Sprit drin hast, vorne im Vergaser, ja, dann kannst du dir den Deckel lüpfen. Ja? Und wenn du da nur im Standmodus fährst, es geht nicht. Ja? Man muss Sportwagen schnell fahren. Dann bleiben die gesund. Mit denen darf man nicht einfach nur ums Quadrat fahren. Dann gehen die kaputt. Und so ist es, wenn du in deine Berufung hineinkommen musst, sollst, dann musst du deine Berufung leben. Lebe deine Berufung, für die Gott dich berufen hat. Und leb sie morgens bis abends und jeden Tag. In der Stärke, die du jetzt hast. Was dann passiert, das ist nämlich einer der Geheimnisse bei Salbung. Salbung entzieht sich deiner Kontrolle. Denn, Wissenswertes über Salbung, der Herr ist der Herr. Das gilt besonders für Salbung. Wenn ich nachher für euch bete und wir für euch beten, dann bin ich nicht der Herr über die Salbung. Hört mich. Sondern Gott ist der Herr über seine Salbung. Und es ist so wichtig, dass jeder sich mit seinem Herzen ihm nähert. Das kann ich nicht bewirken. Also hungrig sein ist eine gute Eigenschaft da drin. Dann, also da könnte man alleine eine Predigt drüber machen. Über das, wie Salbung nämlich funktioniert, wie Salbung sich einladen lässt. Gott ist der Herr über seine Salbung. Ich kenne eine lustige Geschichte, die war wahrscheinlich nicht so lustig für die Leute, die es erlebt haben. Aber John Wimber war sehr reflektiert gegenüber der Salbung, reflektiert gegenüber dem Heiligen Geist und der Kraft. Und dann war er auf einer Konferenz und hat gepredigt und die Leute waren alle begeistert und dann kam es zur Ministry-Zeit, also das gab, hieß ja dann früher immer Klinikzeit, und dann stand er auf, sagt, komm Heiliger Geist. Und er hat dann immer gewartet, bis er sieht, dass der Geist Gottes anfängt. Und dann, nach 10 Minuten, geht er zum Stuhl, packt seine Sachen und will von der Bühne runter. Und dann sagt der Veranstalter, hey, was machst du, wo gehst du hin? Sagt er, der Heilige Geist kommt heute nicht, den Rest könnt ihr selbst abwickeln, ich gehe mal nach Hause. Und ist er nach Hause gegangen. Die Salbung ist der Herr. Der Herr ist selber zuständig für die Salbung, nicht wir. Und Gott darf kommen, wie er will und auch zu der Zeit, die er will und in der Form, wie er will, weil er ist König. Aber eins sage ich, ohne diese Salbung lüpfen wir keinen Grashalm. Wer Salbung ehrt, ehrt Gott, den Geber. Das kannte David. David hatte den Saul fest in der Höhle, ne? Ihr wisst die Geschichte. David hatte sich versteckt hinten in der Höhle und da liegt der Saul. Das war der Typ, der ihn die letzten 3 Jahre wirklich verfolgt hat, der seine Frau jemand anders gegeben hat, der ihn geplagt hat, der ihm seine Verwandten umgebracht hat, der die Priester ermordet hat. Das war der Typ, der jetzt vor ihm schläft und er hat ein Schwert dabei. Na ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass man so im Königshaus den Vorgänger wegrationiert. Und was macht er? Nix. Und dann sagt er wirklich nachher, wie er gefragt wird, warum hast du den jetzt nicht um die Ecke gebracht? Da sagt er, ich kann mich doch nicht an den Gesalbten des Herrn vergreifen. Ich kann mich doch nicht an jemanden, den Gott eingesetzt hat, wo Gott seine Power drauf gelegt hat, da kann ich doch nicht hingehen und den um die Ecke bringen. Ich achte die Salbung so sehr, dass ich meine Finger da weglasse. Ich traue Gott zu, dass er groß genug ist, den selbst zu entsorgen, wenn es denn nötig ist. Das tut Gott übrigens dann auch. Aber mich hat immer beeindruckt, das hat auch seine Grenzen, das haben viele Leiter missbraucht, das muss ich euch ehrlich auch sagen. Tatschte nicht den Gesalbten an. Dann würde ich sofort fragen, okay, zeig mir deine Salbung. Also wäre meine Reaktion, zeig mir mal die Salbung, dann wissen wir, ob wir sie antasten dürfen. Nämlich, weil das ist ein Spruch erstmal. Aber gleichzeitig hat es mir persönlich beigebracht, ich bin super vorsichtig, irgendwas anderes zu kritisieren, was ich nicht gleich verstehe. Weil ich die Salbung nicht antasten will von Gott. Und ich will auch Leute, Leiter nicht antasten, die ihren Dienst mit Gott leben. Egal, ob mir ihr Dienst gefällt, ob ich mag, wie sie sich kleiden. Und da fallen die meisten der Jungs, die so unterwegs sind, bei mir durchs Raster. Das interessiert bloß niemanden. Interessiert gar niemanden. Das interessiert schon mal gar nicht Gott. Der sagt, ehre diese Menschen. Denn ich habe Salbung auf sie gelegt. Übrigens, wenn du mal wissen willst, warum wir Vater und Mutter ehren sollen, dann hat es was damit zu tun, dass es auch eine Salbung gibt, Vater und Mutter zu werden. Ich ehre die Salbung, weil ich Gott ehre. Ich ehre nicht das Verhalten von Leuten, wenn es nicht ehrenswert ist. Aber die Salbung ehre ich. Salbung kommt mit einem Auftrag. Du kriegst diese Salbung nicht, nur damit du Hobby was hast. Du kriegst sie, weil Gott dich gebrauchen möchte. Und das Interessante ist, ich wollte mal fragen, gibt es hier jemanden, der keine Nase hat? Hand hoch, wenn du keine Nase hast. Also jeder, der eine Nase hat, ist von Gott berufen. Das wollte ich nochmal Bescheid sagen. Ich kann es mal nachprüfen, wenn sie noch da ist, bist du berufen. Weil Gott nämlich für jeden von uns einen Auftrag hat und für jeden Salbung hat. Wir machen das immer so kompliziert. Die einzige Bedingung, die du brauchst, dass Gott dich gebrauchen kann, ist eine Nase haben. Und wenn es eine Prothese ist, können wir mal gucken, ob es durchgeht. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so, du bist berufen, du bist ein Mensch. Gott beruft alle Menschen, er hat alle Menschen berufen. Alle, die an Jesus Christus glauben, hat er berufen, dass sie hingehen und Frucht bringen. Und das ist eine Berufung, dafür gibt er Salbung. Deswegen, wir sind wirklich alle berufen. Und nicht nur die, die man sieht, sondern auch die, die man oft gar nicht sieht. Ich habe festgestellt, dass Salbung demütig macht. Wenn du in der Salbung lebst, erkennst du als allererstes, dass es du mal nicht bist, der das macht. Also zum Beispiel, ich weiß, ich kann nicht heilen. Also geht nicht. Oft genug ausprobiert, nie funktioniert. Aber wenn Jesus durch mich hindurch Menschen heilt, stehe ich da und staune. Und denke, wow, bist du gut drauf, Jesus. Weil es ist Jesus, der Heiler ist. Nicht ich, er. Und durch seine Kraft werden die Menschen, durch seinen Geist werden die Menschen berührt. Durch seine Salbung. Und natürlich dürfen wir darum beten, Herr, gebrauche mich. Herr, komm mit deiner Salbung auf mich. Was viele Menschen auch nicht ganz genau wissen, ist, Salbung ersetzt nicht einen guten Charakter. Ich bin schon vielen Menschen begegnet, die sehr gesalbt waren und hatten, entschuldigt bitte den Ausdruck, einen beschissenen Charakter. Sie waren menschlich ziemlich niedrig anzusiedeln. Denn die haben sich bereichert, sie haben die Menschen gedemütigt und geknechtet und alles unter dem Vorwand, ich habe die Salbung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Die Salbung heb dich zu keinster Zeit über irgendeinen anderen Menschen hinaus. Hört ihr mich? Du wirst von Gott zur Rechenschaft geführt wegen deinem Charakter. Du wirst von Gott gefragt werden, ob du charakterlich dir Mühe gegeben hast, dein Wesen in sein Wesen verändern zu lassen. Und das hat mit der Salbung erstmal gar nichts zu tun. Im Gegenteil, mir sind viele Leute mit einem hervorragenden Charakter begegnet Leider wussten sie nichts über die Salbung. Ehrlich, ich war lange Baptist, was habe ich für tolle Leute getroffen? Ich sage das nicht generell über alle Baptisten, bitte nicht so hören, so rede ich nicht. Aber ich war lange Baptist. Und ich bin hervorragenden Menschen begegnet, die sich abgemüht haben. Und heute, und was wünschte ich mir, die hätten diese Power erlebt, die Gott uns schenken möchte. Denn das wäre der hervorragende Match gewesen. Deswegen ist es so wichtig, beides zu tun. Deinen Charakter Gott auszuliefern, denn treu, freundlich, gütig und barmherzig sein. Menschen, dass dein Wort etwas gilt, dass du pünktlich bist, dass du respektvoll mit anderen Menschen umgehst, das macht nicht der Heilige Geist sofort bei dir. Da musst du Entscheidungen treffen, dich so zu verhalten. Und nur weil du die Salbung hast, kannst du nicht einfach irgendwelche Leute umschubsen oder einen Schlag verpassen oder hämisch über sie sein. Das geht gar nicht. Das zweite ist, Salbung schützt nicht vor Sündigen. Wie viele, ich kenne so viele gefallene Leiter, die dermaßen eine Power hatten und haben zum Teil. Und trotzdem haben sie die Ehe gebrochen, haben ihre Frau betrogen. Trotzdem haben sie allen möglichen Scheiß abgezogen, für den ich mich mitschäme, fremdschäme. Denn die sind meine Brüder und Schwestern. Da gibt es gar keinen Grund, einen Finger zu zeigen. Die Salbung schützt dich nicht davor, nicht zu sündigen. Merkt euch, das ist so wichtig, ihr Lebensadler. Ja? Weil ihr müsst das wissen. Die Salbung ist die Ausrüstung für einen Auftrag. Die ist nicht der Gummischutz, dass du jetzt nicht mehr sündigst. Sondern für die Sünde brauchst Vergebung und es braucht einen Charakter-Change und es braucht einen Weg mit Gott, dass unsere unheilen Dinge heil werden. Ich habe manchmal Leute erlebt, die waren wahnsinnig begabt, aber die waren unheimlich unheil. Gott möchte uns seine Salbung geben. Und was ich meine, Jesus selber spricht davon, er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlasten und in die Freiheit, also zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Die Salbung ist deswegen auf Jesus. Er ist bevollmächtigt worden vom Vater im Himmel, diesen Job zu tun. Und das nenne ich den Dienst Jesu, was hier beschrieben ist. Und ich weiß aus der Schrift, das steht im Johannesevangelium, dass Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Sende ich dich, Michael. Ja? Nur, dass du das mal weißt. Sende ich dich, was weiß ich, setz deinen Namen ein. Noah, so sende ich dich, sagt Jesus zu dir. Genauso wie der Vater Jesus gesandt hat, sendet er dich. Und dafür kannst du die Salbung haben. Dafür möchte er dich ausrüsten mit Heiligen Geist der tiefen, tiefer werdenden Beziehung. Denn wir haben festgestellt, je tiefer deine Beziehung zu Gott wird, je tiefer du weißt, was der Vater tun willst, umso mehr geschieht's auch. Umso mehr kommst du dadurch. Du brauchst diese Beziehung, um wachsen zu können. Und gleichzeitig brauchst du die Ausgießung seiner Kraft auf dich, damit die Kraft da ist, die Dinge zu tun. Und ich habe das erlebt. Es gibt unterschiedliche Level an Kraft. Ich habe Dinge erlebt, da in einer Heilungsveranstaltung, da war plötzlich ein Engel neben mir. Ich habe ihn gesehen, wie er so einfach seinen Flügel über die Leute rübergehalten hat. Und an dem Abend wurde jeder geheilt, egal welche Krankheit, egal ob schlimm, ob taub, ob egal was. Sie sind alle geheilt worden. Es liegt doch nicht an mich, es war seine Kraft, es war seine Power, die da einfach da war plötzlich. Gott möchte dich gebrauchen, Gott möchte Großartiges tun. Die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende geschrieben. Die Apostelgeschichte, die ist jetzt am geschrieben werden. Wir sind vielleicht beim Kapitel 10.526.001. Das 1 ist für dich, da wo du jetzt weiterschreibst, an der Apostelgeschichte. Und wenn sie dann über dein Leben nachdenken, dann werden sie sehen, da hat Gott weitergeschrieben an der Erlebnisbericht der Jünger Jesu, nämlich in deinem Leben. Ich möchte euch wirklich was sagen, hört mich. Bitte, bitte hört mich an. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du unzufrieden wirst mit deinem christlichen Leben. Ich möchte nicht, dass du verpasst, was Gott für dich geplant hat. Und ich möchte nicht, dass du mal vor seinem Angesicht stehen musst und sagst, ach ja, also ich habe ja immer an dich geglaubt, schon von Kindheit an. Ehrlich, liebe Geschwister, das ist bedeutend zu wenig. Das ist schon toll, dass du glaubst, finde ich super. Aber jetzt die Hände aus den Taschen. Gott will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen bei deinem Nachbarn, er will dich gebrauchen bei deinem Arbeitskollegen, er will dich gebrauchen in deinem Umfeld. Du sollst Salz und Licht sein. Wer sagt es? Jesus Christus. Deswegen ist es heute ein guter Moment. Wir werden auf der einen Seite für die Schüler beten, aber wir werden auch für jeden bitten, der das möchte, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm auf dieses Leben. Wir können dir nicht versprechen, wann das sein wird, ob das jetzt ist, ob das morgen ist, ob das in einer Woche ist oder ob das erst in ein, zwei Jahren ist. Aber wir werden heute für dich beten und Gott erhört dieses Gebet. Übrigens, die Salbung ersetzt auch nicht Weisheit. Also der Verstand ist woanders angesiedelt als da. Wir brauchen Weisheit von Gott. Manchmal gibt es eine Zeit zu schweigen und nicht zu reden. Wenn wir die Leute terrorisieren mit dem Evangelium, das ist falsch. Lasst uns wirklich auf den Heiligen Geist hören, wann es der richtige Moment ist, das Paket Gottes hineinzuwerfen, damit es aufgeht. Denn manchmal verpassen wir sonst den Moment, wo das wirklich funktioniert. Okay, ich glaube, ihr habt den Schrei meines Herzens dahinter gehört. Und ich möchte, dass wir wirklich aufstehen, auch als Gemeinde, und sagen, hey Gott, wir nehmen deinen Auftrag an. Wir wollen das. Wir wollen das Leben. Mach du uns stark. Send uns deinen Heiligen Geist, dass wir dich besser kennenlernen. Gib du uns die Kraft, die Toten aufzuerwecken. Und wenn du sagst, es hat nicht geklappt, dann bring mir die 10 Adressen, wo du vorher gebetet hast. Beim 10. klappt es nämlich. Toten. Die Adresse von den Toten, ne? Dass du sagst, für die 9 habe ich gebetet, Nummer 10 ist dran. Weil ich finde, wir tun viel zu wenig an der Stelle. Wir riskieren zu wenig. Ja? Und die meisten Toten stehen nicht auf, weil wir die dafür beten. Leute, die zu früh gestorben sind, für die Gott ein längeres Leben vorgesehen hatte. Jetzt zum Beispiel hier in der Katastrophe, glaubt ihr wirklich, Gott hat die Katastrophe geschickt, damit der Sensemann einmal durch die Gassen geht und die alle weghebelt? Nein, das ist die Frucht des Feindes, es ist Frucht des Bösen, der die Menschen gekillt hat. Die Bibel sagt uns mal, der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an. Es ist nicht Gott, Gott liebt die Menschen. Und deswegen übrigens, ich werde nachher auch noch fragen, wer eventuell in den nächsten 2 Wochen sich frei machen kann, weil wir wollen eventuell hin in so einem, wenn die ganzen Hilfskräfte weg sind, wollen wir hingehen und helfen den Leuten, ihre Häuser zu schrubben und ihnen zu helfen, wieder leben zu können. Und wenn es ein paar Leute gibt, die sich angesprochen fühlen, meldet euch einfach bei mir nachher. Ich brauche jetzt gar keine Hände nachher. Weil wenn wir ein paar Leute zusammenkriegen, werden wir mit anderen Gemeinden dort unten, wir haben ja eine Vineyard Aachen, die ist auf der einen Seite von dem Katastrophengebiet, eine Vineyard Köln auf der anderen Seite, und mit denen zusammen wollen wir dann hingehen und wollen gucken, wo Hilfe gebraucht wird und wo wir mit dem Spaten helfen können oder mit dem Besen oder mit was weiß ich oder mit Gebeten. Also wenn ihr dabei sein wollt, sagt es mir hinterher bitte Bescheid. Wenn wir eine Gruppe zusammenkriegen, machen wir es. Okay. Wir wollen ja noch eine Menge segnen, deswegen sage ich jetzt, vielleicht noch eins, das machen wir noch. Weil ich nicht weiß, ob du nachher einzeln nach vorne kommen möchtest. Wenn du gehört hast, was ich gesagt habe, und zwar nicht mit dem Verstand, sondern mit deinem Herzen, und du weißt und du möchtest diese Salbung haben, dann steh jetzt bitte auf. Überwältigend, schön, dass ihr da steht. Ich habe nicht gesagt, wer hat seine Mutter lieb. Ja? Also das, habt ihr mich da missverstanden? Ja? Wenn du das wirklich willst, dann streck dich jetzt zu dem aus, der dir das geben kann. Wer ist das? Gott. Ich kann dir das nicht geben, aber Gott kann es dir geben. Streck dich aus zu ihm. Sag ihm in deinem Herzen, ich will das. Ich will diese Salbung, die du uns verheißen hast, Jesus. Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist in diesem Raum durch deinen Heiligen Geist. Und ich weiß, dass ich es nicht kann, aber du kannst. Und deswegen sage ich, Vater, komm, sende deinen Heiligen Geist jetzt. Komm, Heiliger Geist. Komm über alle Herzen, die hier offen sind. Komm, Heiliger Geist. Komm jetzt. Und ich danke und vertraue dir, dass du, Heiliger Geist, dieses Gebet erhörst, dass du, Vater im Himmel, dieses Gebet erhörst. Denn du hast gesagt, ich erhöre eure Gebete. Komm, Heiliger Geist. Lass uns ruhig ein bisschen warten. Er ist Herr, nicht wir. Ich sehe, dass es an manchen anfängt zu wirken, dass manche merken, wie die Gegenwart Gottes zunimmt über ihn. Du bist uns willkommen, Heiliger Geist. Und Vater, ich bitte dich, dass du deine Kraft heute mit ausgießt, dein Geist und deine Kraft, dass jeder, der hier steht, von heute an massiven Zunahme deiner Kraft in seinem Leben wahrnimmt. Ich setze das frei im Namen Jesu. Ich setze frei den Heiligen Geist über euch in Jesu Namen. Ich setze frei seine Kraft, seine weltverändernde Kraft im Namen Jesu Christi. Ihr sollt damit erfüllt sein und überflossen sein, den Auftrag Gottes zu tun. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.